Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich grüße euch an diesem schönen Sonntagmorgen. Während der Stilllegung des gesamten sozialen Lebens wegen der Corona-Pandemie hat manch einer gemeint, was wir brauchen, sei Gewissheit. Das Versprechen, dass alles gut wird, die Garantie, dass wir in Sicherheit leben. Aber die Sicherheit, die wir so oft suchen, ist in Wirklichkeit nicht notwendig, um ein erfülltes Leben zu führen. Manchmal kann sie sogar Hindernis werden und verhindern, dass wir unsere entscheidenden Augenblicke mit Gott nutzen. In der biblischen Lesung haben wir von zwei jungen Männern gehört. Da sagt sich vielleicht einer so, die haben im Leichtsinn gehandelt, diese Jungen, unüberlegt. Aber ich würde gerne mit euch zusammen sehen, was diese jungen Männer dazu gebracht hat, so zu handeln. Jonathan war der Mann, durch den Gott das Volk Israel von der Unterdrückung durch die Philister rettete. Schon lange war dem Volk Israel diese Rettung versprochen worden. Im Kapitel 7, also 7 Kapitel vor der Lesung, die wir hatten, wurde das versprochen. Eine große Armee wurde deshalb zusammengestellt und zog letztendlich gegen die Philister in den Krieg. Dann aber, wie wir in unserem Text gelesen haben, kam alles ganz anders. Statt einer gewaltigen Schlacht machte sich Jonathan und sein Waffenträger im Alleingang auf. Sie drangen in das Lager der Philister und schlugen sie. Ob Jonathan dieses gewaltige Abenteuer, das in Ungewissheit begann, mit Gott überleben würde, wusste er zunächst selbst nicht. Einer Sache war er sich aber sicher. Er wusste mit Gewissheit, dass Gott nichts daran hindern könnte, sein Volk zu retten, ob mit einem großen Heer oder mit wenig Menschen. Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind für Gott irrelevant. Weil das so ist, konnte und wollte Jonathan sich auf unsicheren Boden begeben. Er rief seinen Waffenträger und sprach: Komm, wir gehen zu den Pfosten dort drüben. Vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenig kämpfen. Jonathan war ganz klar, dass es nicht für alles eine Garantie gibt. Deshalb nutzte das Wörtchen vielleicht. Es gibt Dinge, die man wissen kann und Dinge, die man nicht weiß. Jonathan hatte einen sehr klaren Blick für die Wirklichkeit. Er wusste mit Sicherheit, dass Gott versprochen hatte, das Volk Israel aus der Hand der Philister zu befreien. Er wusste mit Sicherheit, dass Gott mächtig genug ist, ihm den Sieg zu schenken und dass es keine Rolle spielt, nur zu zweit gegen 1000 Philister zu kämpfen. Jonathan hatte absolutes Vertrauen in Gottes Charakter. Er war absolut sicher, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und das, was er versprochen hatte, halten würde. Die Frage für ihn war nicht, was ist Gottes Wille für mein Leben, sondern wie kann ich mein Leben geben, um Gottes Willen zu erfüllen. Er hatte keine Gewissheit, was sein persönliches Wohl betraf. Dass er im Einklang mit Gottes Absichten handelte, war die einzige Sicherheit, die er brauchte. Er wusste, dass Gott vertrauenswürdig ist, aber er ging nicht so weit, Dinge zu erwarten, die Gott nie versprochen hat. Er wusste, dass ein Leben mit Gott bedeutet, ein Leben voller Unsicherheit zu akzeptieren. Das habe ich den Jonathan-Faktor genannt. Hier kommt er zum Ausdruck. wenn wir inmitten von Ungewissheit absolutes Vertrauen zu Gott haben und bereit sind, mit ihm zu gehen, auch ohne die Garantie auf persönlichen Erfolg. Der Hebräerbrief erklärt uns in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind. Durch diese haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Wir haben es in der neutestamentlichen Lesung gehört. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet ist. Die Vorbilder im Alten Testament werden für diesen Glauben gelobt. Das heißt nicht, dass sie sich Gott gegenüber etwas anmaßten. Es heißt, dass sie Gott bei allem vertrauten, auch bei dem, was manchmal nicht so transparent war. Deswegen ist es wichtig, zu erkennen und zu wissen, was Gott uns sagt und was Gott uns verspricht. Demnach würde ich sagen, hat der Glaube an Gott zwei Ebenen. Die erste Ebene vom Glauben ist, der Glaube ist sich der Verheißungen Gottes gewiss und nimmt göttliche Absichten wahr. Und die zweite Ebene ist, der Glaube vertraut auf Gottes Macht. Die erste Ebene, der Glaube ist sich der Verheißung Gottes gewiss und nimmt göttliche Absichten wahr. Oft wird der Glaube durch Gefühle oder Wünsche verwirrt. Glaube wird dann daran gemessen, wie stark wir fühlen oder glauben, dass etwas geschehen wird. Dahinter steckt die Annahme, wenn unser Glaube groß genug ist oder wäre, würde ich bekommen, worum wir bitten. Oft wird uns gesagt, wenn unser Gebet nicht erhört wird, lege das daran, dass wir nicht genug Glauben hätten. Wir hätten einfach nicht stark genug geglaubt. Bei Menschen, die Gott nachfolgen, ist der Glaube ein Ausdruck ihres Vertrauens zu Gott. Gefragt ist allerdings nicht, dass wir unseren Glauben an Gott aufpolieren müssen, sondern es ist eher gefragt, unser Vertrauen zu Gott zu vertiefen. Jesu Verheißung, dass er es tun wird, wenn wir in seinem Namen um etwas bitten, hängt nicht davon ab, wie stark wir an etwas glauben, sondern davon, wie gut wir Gottes Absichten und Ziele repräsentieren. Wenn es die tiefste Absicht hinter einem Gebet ist, Gottes Willen zu erfüllen, können wir vertrauensvoll leben, selbst wenn Gott dieses Gebet nicht so erhört, wie wir es erwarten. In den meisten Fällen geht es beim Glauben deswegen darum, dem zu gehorchen, was Gott bereits gesprochen und versprochen hat. Dieses ist eine sehr realitätsnahe Ebene des Glaubens. Dafür müssen wir wissen, was hier drin steht. Es geht darum, voranzugehen mit einem Vertrauen, der in der Hingabe an Gottes Wahrheit gegründet ist. Gleichzeitig müssen wir in diesem Zusammenhang unser Gebet ändern. Wir versuchen in unseren Gebeten Gott dazu zu bringen, das zu tun, was wir erbitten, oder wir fragen Gott, was wir tun sollen, hinzu, so wie die ersten Jünger in der Apostelgeschichte es taten, Gott bitten, uns Mut zu geben, das zu tun, was wir bereits wissen und er uns verkündet hat. Jonathan wurde berufen, ein Soldat Gottes gegen die Unterdrückung der Philister zu sein. Mehr wusste er nicht. Er wusste nicht einmal, wohin er gehen sollte. Trotzdem ging er. Es klingt lächerlich, eine Reise anzutreten, in der man überhaupt nicht das Ziel kennt. Nicht wahr? Man würde erwarten, dass Gott einem wenigstens das Ziel sagt. Aber weder bei Jonathan, noch bei Abraham, noch bei Noah, noch bei Enoch war es so. Gott ruft uns aus der Bequemlichkeit hinaus in die Ungewissheit. Beim Glauben geht es um den Charakter, darum, auf den Charakter Gottes zu vertrauen, sicher zu sein, wer Gott ist und ihm ins Ungewisse nachzufolgen. Dieser Weg ist ein Abenteuer. Bevor du startest, warte nicht, bis Gott alle Lücken füllt. Warte nicht, dass er alle Ungewissheiten ausräumt. Starte. Glaube heißt, primär dem Charakter Gottes zu vertrauen, aber auch unseren Charakter zu verwandeln. Es geht darum, den Glauben zu haben, dass Gott bei uns sein wird, wenn wir tun, was richtig ist. Das heißt, seinem Willen und Wort entspricht. Viel zu oft gehen wir in Bezug auf unseren Charakter Kompromisse ein, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Das Abenteuer des Glaubens beginnt mit Treue. Treu zu sein heißt, die Verantwortung für das Gute zu übernehmen, von dem wir schon erkannt haben, dass wir es tun sollen. Es geht darum, auch die kleinsten Aufgaben als wichtig und unserer besten Anstrengungen wert zu erledigen. Treue ist im Reiche Gottes der Weg zu größeren Gelegenheiten, größeren Verantwortungen und größeren Abenteuern. Gott wirkt in uns und durch uns. Bist du bereit, den Glauben zu leben und ihm zu vertrauen, dass er treu ist? Es wird Tage auf diesem Glaubensweg gehen, an denen der Ausgang klar ist. Manchmal wird dir der Ausgang nicht gefallen. An Tagen wie diesen müssen wir mit Jesus erklären: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die zweite Ebene: der Glaube vertraut auf Gottes Macht. Während wir bisher über eine Ebene des Glaubens sprachen, der uns aus unserem eigenen Erfahrungsbereich herausholt und in die Realität im Bereich des Möglichen sieht, kann der Glaube aber auch über das Erklärbare hinausführen und eine Ebene des Unmöglichen erreichen. Der Glaube erreicht in diesem Kontext einen Kontext, in der Gottes Hand eingreift oder durchgreift. Gott greift ein. Der Sieg, den Jonathan an jenem Tage errungen hatte, begann damit, dass Gott durch Jonathan und sein Schwert handelte. Es ist keine Kleinigkeit, dass ein einziger Mann und sein Waffenträger, jeder mit einem Schwert, viele gute, bewaffnete und trainierte Soldaten schlägt. Dann schickt Gott noch ein Erdbeben und die Angelegenheit war gefixt. Der Drops war gelutscht. Der Alltag ist nicht unbedingt der richtige Kontext für ein Wunder. Wenn wir immer auf Nummer sicher gehen, lassen wir Gott keinen Raum. Wenn wir nur dorthin gehen, wo wir das Ziel kennen und nur das tun, bei dem uns der Erfolg sicher ist, erkennen wir nicht, dass wir Gott brauchen. Jedes Mal, wenn wir auf Gottes Einladung reagieren, erkennen wir deutlich und deutlicher, dass wir Gott brauchen. Jedes Mal, wenn wir eine Herausforderung Gottes annehmen, hat Selbstgenügsamkeit keinen Platz mehr. Dabei schaffen natürlich die Treue zu Gott und das Vertrauen auf den Charakter Gottes, das heißt, sich sicher sein, wer Gott ist, den Kontext für das Eingreifen Gottes in das Unmögliche. Das ist der erste Schritt, die schwere Aufgabe der Treue. Bei Gott ist zwar alles möglich, aber viele Dinge sind ohne ihn eindeutig unmöglich. Wenn Gott eingreift und es wirklich keine menschliche Erklärung gibt, weist unser Leben auf Gott hin. Und sein Eingreifen ist unumstreitbar. Meistens sind diese zwei Ebenen des Glaubens nicht voneinander zu trennen. Deshalb würde ich jetzt gerne ein Beispiel geben aus der Bibel, wo dieses zusammenspielt. Eine Geschichte im Johannesevangelium erzählt von einem blind geborenen Mann, den die Jünger zu Jesus führen, um die theologische Frage zu diskutieren, wer wohl schuld an seiner Blindheit sei, ob der Blinde selbst oder seine Eltern schon schuld an dessen Blindheit sind. Anstatt zu diskutieren, heilt Jesus den jungen Mann in einer ganz eigenartigen Weise. Er spuckt auf den Boden, vermischt den Speichel mit Erde, macht daraus einen Brei, danach streicht er dem jungen Mann den Brei auf die Augen. Es war wohl schon schlimm genug, blind zu sein und das Objekt von theologischen Diskussionen zu sein. Aber dass dann noch jemand dem Blinden Spucke und Erde ins Gesicht schmieren würde, das übertrifft alles Normale. Es ging Jesus nicht darum, den Blinden lächerlich aussehen zu lassen. Als Jesus den jungen Mann anschließend wegschickte, damit er sich im Teich Siloa wusch, wurden selbst die Zuschauer enttäuscht, die in der seltsamen Methode Jesu eine Art exoterischen Heilvorgang sahen. Ich wüsste gerne, was dem jungen Mann gerade durch den Kopf ging, als er Jesus sagen hörte, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich. Wie soll der Blinde denn zum Teich Siloa kommen? Bot Jesus Hilfe an? Sorgte Jesus dafür, dass einer seiner Jünger ihn dorthin führte? Wie wäre es uns ergangen, wären wir in der Haut des jungen Mannes? Wir wären blind, jemand schmiert uns einen Brei aus Spucke und Erde ins Gesicht und sagt, geh nun zum Marktplatz da drüben und wasch dich. Wären wir gegangen? Einer hätte wohl gedacht, ich bleibe, wo ich bin, ich gehe keinen Schritt, der Bockige. Der andere hätte darauf bestanden, dass Jesus ihn heilt, bevor er weggeht, der Rechthaber. Der Nächste wäre vielleicht zu Tode beleidigt gewesen, die beleidigte Nudel. Der andere hätte Bitterkeit zugelassen und hätte Jesus vorgeworfen, unsensibel zu sein und seinen Schmerz brutal zu missachten und hätte ihn auf Rassismus verklagt. Aber der junge Mann ging. Er ging. Er fand einen Weg, ging und wusch sich, wie es ihm Jesus aufgetragen hatte, und er kam sehend zurück. In dieser Begebenheit sieht man genau den Zusammenhang der zwei Glaubensebenen. In der ersten Ebene heißt es Glauben, im Gehorsam das tun, was Gott bereits gesagt hat. Gehe hin und wasch dich. Damit schafft man die Voraussetzung für das Wunderbare und das Unfassbare, beim jungen Mann die Heilung. Wie viele sitzen noch mit Matsch im Gesicht, mit diesem Brei aus Spucke und Erde im Gesicht und warten, dass etwas Großartiges passiert, dass Gott ihn heilt? Wie viele sagen, heile mich und dann gehe ich los? Ist es nicht möglich, dass wir zuerst losgehen müssten, um die ganze Fülle Gottes in unserem Leben zu erfahren? Glaube ist gegebenenfalls ein Weg, in dem die Dinge zunächst unsicherer werden, bevor sie sich klar zeigen. Ein Weg, auf dem wir mit jedem Schritt stärker darauf angewiesen sind, Gott zu vertrauen. Um diesen Weg zu gehen, müssen wir absolut ein gesundes Vertrauen auf Gottes Güte und Gnade haben und gleichzeitig menschliche Forderung aufgeben, alle Details im Voraus zu kennen. Vergessen wir nicht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind. Sobald etwas gewiss ist, ist dafür kein Glaube mehr notwendig. Dieser Weg ist ein Weg voller Ungewissheit. Aber mit dieser Ungewissheit kommen das Geheimnis, das Abenteuer und das Wunder. Bitte Gott darum, dir Schritte zu zeigen, wo blindes Losgehen schon lange dran wäre. Rede mit Gott darüber, schildere ihm die Situation deines Herzens. Und achte in den nächsten Tagen konkret auf falsche Sicherheiten in deinem Leben und mache dir klar, wo die Sehnsucht danach, das heißt die Sehnsucht nach Sicherheit, notwendige Schritte des Glaubens verhindern. So sei es. Amen. Denn ich würde gerne